Lesungen habe ich zwei. Die eine ist eine ganz kurze aus dem Alten Testament, aus der Sprüche. Sprüch 4,23, dort steht: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und im Neuen Testament, Philipper 4, macht euch keine Sorgen, sagt der Paulus, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das Gute, das er euch schon erwiesen hat. Der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und ein paar Verse weiter, auch wieder Philipper 4. Ich habe gelernt, mich in jeder Lage zu fügen. Ich kann leben wie ein Bettler und auch wie ein König. Mit allem bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen, weil Christus mich stark macht. Da wollen wir nochmal einstimmen zusammen in ein Lied, und zwar: Wie schön leuchtet der Morgenstern. Das ist 653, Strophe 1 bis 4. Im deutschen Kirchengesangbuch war das ein Weihnachtslied, Epiphanias-Lied, bei uns nicht. Aber es tut einen schönen Bogen noch von der Zeit, wo wir herkommen, schlagen zu diesem Gottesdienst.
Thank you.
Liebe Gemeinde, der Paulus beschreibt in dem Text, den ich gelesen habe, eine wunderbare Freiheit, die er als Christ hineingewachsen ist. Er kann alles, Mangel haben und Überfluss, hoch angesehen sein oder demütigend werden, hungrig sein oder satt. All das kann er erleiden oder geniessen, ohne dass sein Innerste, sein Seelenfrieden dabei beeinflusst würde. Ist das nicht eine herrliche Freiheit, die Paulus uns da beschreibt? Vielleicht habt ihr euch auch schon danach gesehnt, unabhängiger zu sein von euren Gefühlen, von eurem Lohn, ja, in der ganzen Lebensmotivation, von dem, was euch passiert, von den äußeren Lebensumständen. Wir alle fürchten doch den Mangel, wenn es nicht reicht. Bezüglich der finanziellen Mittel, sei das wegen einer Krankheit, wegen einer Schwachheit oder Arbeitslosigkeit. Mangel haben ist ein unangenehmer, nagender Zustand, der unsere Kräfte verzehrt und Hoffnung raubt. Dazu blasen die Medien noch ins gleiche Horn und geben uns noch den Rest mit ihren Mangelszenarien en masse. Es lenkt nicht an Energie, es hat zu wenig Spitalbett, frühe AHV lenkt der eine nicht mehr und Schnee hat sowieso immer zu wenig, darum ist das Globalhorn immer zu Hunisbergling gefahren. Vielleicht hat es auch Menschen unter uns, die sich jetzt fragen, von was ich eigentlich rede. Menschen, die finden, das Leben sei doch easy peasy und sind meistens selber gut getroffen und zufrieden. Ich mag euch das Glück von ganzem Herzen gönnen. Aber ich muss noch sagen, ihr seid die Ausnahme. Vor einem Zeitchen habe ich einen Artikel aus der Sonntagszeitung, habe ich den dann nicht da, weil ich dann schon gedacht, das könnte ich dann mal für eine Predigt brauchen. Die Überschrift hat gelautet, sind wir alles Memmen? Da drinnen vernehmen wir, dass unsere Lebensqualität in der Schweiz zwar immer besser wird, dass sich trotzdem immer mehr Leute von der Bevölkerung aber mies fühlen. Und diese Tendenz hat sich seit Corona nochmal drastisch verstärkt. In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der Menschen, wo sich psychotherapeutische Hilfe holen, fast verdoppelt. Es fehlt an Fachpersonal, es gibt Wartelisten von über einem Jahr für Menschen, darunter viele Jugendliche, die Unterstützung brauchen und weiter wissen. Die echten psychischen Krankheiten haben zwar nicht zugenommen, aber die Hemmschwelle habe ich abgenommen, um sich psychologische Hilfe zu holen. Und ich denke, diese Tendenz ist sicher richtig. Niemand muss sich schämen, Hilfe zu holen, wenn die Seele krank wird. Und da hat sich etwas Grundlegendes geändert in unserer Gesellschaft. Hören wir mal auf den Artikel aus der Sonntagszeitung. Unsere auf Leistung und Perfektion getrimmte Gesellschaft neigt dazu, Befindlichkeiten als Krankheiten zu betrachten. Egal ob Stress am Arbeitsplatz, Beziehungsprobleme, Trauer oder Liebeskummer. Negative Gefühle werden zunehmend pathologisiert, weil sie nicht zum Bild des glücklichen Daseins passen. Gleichzeitig fühlt sich heute so gut wie jeder irgendwie unwohl oder belastet. Unter Teenagern gilt es sogar als schick, leicht neben der Spur zu sein. Angesagt sind derzeit etwa Transgender-Probleme. Wer sich manchmal ängstlich, traurig oder gestresst fühlt, ist deswegen noch lange nicht krank. Er ist bloß den Zumutungen des Lebens ausgesetzt. In einer Wellnessgesellschaft scheint es jedoch nicht mehr zeitgemäß, solche Widrigkeiten auch mal auszuhalten. Mit anderen Worten, uns wird immer wieder vorgaukelt in sozialen Medien, Filmen, Serien, dass das Leben leicht und schön müsse sein und sonst stimme ich etwas nicht. Die Realität und die Wahrheit ist aber eine andere. Life is suffering. Leben heisst leiden. Das sagt Jordan Peterson, ein Psychologieprofessor aus Kanada, der in den letzten Jahren bekannt ist worden durch seine Vorträge auf Social Media und durch seine Bücher haben Bestseller-Status erreicht. Das verwundert nicht. Endlich jemand, der sich getraut, zu sagen, wie es ist. Einer, der nicht aus dem frommen Ecken kommt und durch soziologische und wissenschaftliche Studien zu den gleichen Schlüssen kommt wie die Bibel. Das Leben ist eine Herausforderung. Nöte, Sorgen und Ängste gehören dazu. Und wir sind aufgerufen und auch fähig, uns dem zu stellen. Das Leiden kann nicht wegtherapiert werden. Wir müssen dem in die Augen schauen und akzeptieren. Und darum ist das, was uns der Paulus zu sagen hat, bis heute hochaktuell. Er lebt in einer Freiheit, die alle Extreme von einem Menschenleben kann tragen und ertragen und auch geniessen, wenn es dran ist. Natürlich ist das Leben nicht nur ein Leiden, wie es der Peterson so überspitzt sagt. Glück, Wohlstand, Überfluss, Freude und Lust sind willkommene Gäste. Aber sie bleiben nicht ewig. Alles Glück ist Geschenk und Gnade, Grund zum Dankbarsein. Der Paulus hat seine Freiheit aber nicht durch eine Mönchsregel gewonnen, wo er sich diszipliniert hat, müssen daran gewinnen. Nein, der, von dem ihm kein Mangel und kein Überfluss kann weglocken, das war sein Herr Jesus Christus gewesen. Der Paulus hat gewusst, dass die Gnade und die Liebe von Jesus so mächtig ist, dass sie ihn überall her begleitet. Übrigens schreibt der Paulus den Brief an die Gemeinde von Philippi aus dem Gefängnis. Er befindet sich selber also gerade auf der Schattenseite des Lebens, dort, wo Mangel, Entbehrung und Not herrschen. Wir hören aber in den ganzen 4 Kapiteln nicht ein einziges Mal klagen über seine oder jammern über seinen Zustand. Im Gegenteil, er beschreibt und rühmt noch das viele Gute, das Gott gerade wegen seiner Fesseln hat entstehen lassen. Durch seine enge Beziehung mit Gott ist der Paulus frei und unabhängig von jedem Hungergefühl, das unser menschliches Wesen so erzeugt. Darum hat er auch im Gefängnis darben, ohne in Depressionen zu fallen. Mit der vollen Klarheit von seinem Geist und seinem Verstand, voll Lebenskraft und Hoffnung ermahnt und ermutigt er seine Gemeinde mit seinem Schreiben. Jesus Christus hat in Paulus so eine grosse Liebe und Barmherzigkeit für sich, für andere und für Gott bewirkt, dass seine Seele völlig ruhig geblieben ist und ihn handherum auch keinen Überfluss hat können verwirren oder verderben. Und Paulus hat zum Glück auch gute, erholsame Zeiten gehabt und Jahre. Aber die waren ganz klar in Minderheit gewesen. Ein paar von euch mögen jetzt denken, ich kann mich doch nicht mit dem Paulus vergleichen und seiner erreichten Freiheit. Auch wenn mich das vielleicht auch ein bisschen reizen würde. Aber wir leben doch heute in einer modernen Zeit. Ich bin unzähligen Einflüssen ausgeliefert und Gott ist manchmal weit weg. Mein Glauben ist eher klein. Ist für mich das Ziel von Gelassenheit nicht unerreichbar? Vielleicht lässt uns der Paulus gerade deswegen nicht stehen mit seiner positiven Selbstdarstellung, sondern weist uns im gleichen Kapitel ein paar Versen vorher den Weg, wie wir unser Leben auch so einspuren können, dass es dem Ziel von innerer Gelassenheit und Freiheit immer näher kommt. Jedes von unseren Leben gleicht doch dieser berühmten Medaille, die 2 Seiten hat. Wir kennen eine glänzige Seite von Freude, Lust und Überfluss bestimmen. Und daneben eben die Kehrseite von dieser sprichwörtlichen Medaille, wo Not, Frust und Leiden ihr Unwesen treiben. Ich will euch ein konkretes Beispiel geben von einer Freundesfamilie, wie das bei ihnen vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Wir haben als Ehepaar glücklich geheiratet, wirklich eine harmonische Beziehung auf allen Ebenen. Sie sind Kindernarren, haben 6 Kinder, eine sichere Arbeitsstelle als Werklehrer in einem Heim, also viel Zeit und Ferien für die Familie. Sie wohnen in einem wunderschönen Haus, in einer Wohnung, in einem Neubau, wo sie zusammen mit 11 anderen christlichen Familien entworfen haben. Und das alles in einer idyllischen, ländlichen Umgebung, also umgeben von Freunden und guten sozialen Kontakten. Die andere Seite sieht so aus. Der Ehepartner hat seit Monaten Erschöpfungsdepressionen und muss viel weg zum Kuren. Ein Kind hat Leukämie, ist seit 2 Jahren in Behandlung und die ganze Sache, Chemo, Insel, Retour, braucht sehr viel Kraft für die ganze Familie. An der Arbeitsstelle ist der Mann grossen Belastungen ausgesetzt, weil er schafft in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche. Finanziell sind sie auch Grenzen und darum hat er viel Eigenarbeit in die neue Wohnung investiert, weil er den ehemaligen Beruf Schreiner ist er Gelehrter gewesen. Die Familie war noch nie im Ausland, noch nie am Meer. Einmal dank der Krebsliga in der Schweiz richtig in den Ferien. Und an Konflikten und Spannungen im Zusammenleben mit den vielen anderen christlichen Familien hat es auch nicht gefehlt. Und da muss alles wieder berettet und gelöst werden. Ihr kennt das ja. Jetzt mache ich eine kleine Pause, wo ihr euch überlegen könnt, wie eure Medaille aussieht. Aufstellen mit Positiven, die unser Leben ausmacht, und daneben die Ernüchternden mit den negativen Sachen. Beide Listen entsprechen zwar der Wahrheit, aber der Schwerpunkt ist verschieden. Und die springende Frage an euch ist jetzt die, über welche von diesen Listen denkt ihr am meisten nach? Zum Verdeutlichen eine Geschichte von einer jungen Frau, wo gerade ein bekannter Diplomat hat geheiratet. Sie war ganz begeistert von ihrem neuen Lebensstil, hat viele fremde Länder bereisen und interessante Menschen lernen kennen, darunter auch viele Prominente. Nach 2 Jahren Ehe aber war sie frustriert über das rastlose Leben, wo man keine rechten Freundschaften aufbauen konnte und ihr Mann hat sowieso zu wenig Zeit für sie. In einem langen Brief hat sie ihrer Mutter das alles geklagt und hat gesagt, sie habe genug, sie komme heim. Die Mutter war eine scharfsinnige, weise Frau und hat der Tochter umgehend ein Telegramm geschickt mit nur 2 Sätzen drauf. Sie hat geschrieben, 2 Frauen blickten durch Gefängnisgitter. Die eine sah Schmutz, die andere sah Sterne. Jeden und jede von uns, liebe Gemeinde, kann wählen, was wir in unserem Leben vor allem anschauen. Wir können uns auf den Dreck konzentrieren oder unseren Blick erheben und die Sterne sehen. Wir alle kennen Lebenssituationen, die aussehen wie vergitterte Fenster vor einer Zelle. Und Gott will uns mit dem Wort von Paulus an die Hand nehmen, wie die Mutter ihre unglückliche Tochter und uns lehren, in unseren Lebensumständen zufrieden zu sein, jederzeit, nicht erst dann, wenn sich die Situation verändert hat. Ich habe vorhin gesagt, dass der Paulus uns in seinen Worten das Geheimnis lüftet, wie wir auch nach uns nach können in die Gelassenheit hineinfinden. Er zeigt uns sozusagen 2 Seiten auf in diesem Lehrprozess. Die eine Seite ist das, was wir dazu beitragen können, und die andere Seite ist Gottes Beitrag. Unsere Seite steht im Vers 6. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das Gute, das er euch schon erwiesen hat. Wenn der Apostel uns da ermahnt, uns keine Sorgen zu machen, dann sagt er damit, dass wir unsere Nöte und Probleme als Sprungbrett sollen benutzen, für ganz konkret zu Gott zu bitten und zu beten. Unsere Seite im Lehrprozess zur Zufriedenheit ist die Herzensentscheidung, den Entschluss zu beten, anstatt sich Sorgen zu machen. Normalerweise fällt es uns viel leichter, uns aufzuregen, Angst zu haben, schlecht zu schlafen, unsere Kinder oder den Mann anzuschreien, anstatt zu beten. Wir haben das biblische Rezept also umgedreht und unterdessen sicher alle schon manchmal gemerkt, dass es Sorgen gar nichts bringt. Was wir alle dringend brauchen, ist Gott. Gott als unser Gegenüber, der immer für uns da ist und uns gehört. Und warum ist das so wichtig? Ihr kennt vielleicht den Schweizer Hirnforscher, den Professor Dr. Gerald Hüther. Der hat auch ein paar interessante Bücher geschrieben. Und in einem schreibt er, dass der Mensch mit zwei Grundbedürfnissen auf die Welt kommt. Eins ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Im Mutterleib erleben wir das in Extremform. Und darauf ab, gerade nach der Entbindung, strebt jeder Mensch nach dem Gefühl von Verbundenheit. Jeder Mensch muss sich verstanden fühlen, geliebt fühlen, und zwar bedingungslos. Jetzt ist es aber so, dass die Wissenschaftler über Menschen nichts Neues herausfinden als das, was irgendwo sonst schon in der Bibel steht. Gott hat uns Menschen ja designt und er weiss am besten, was wir brauchen und was wir für Bedürfnisse haben. Und was die Sonntagszeitung geschrieben hat, ist ja nicht erst in heutiger Zeit so. Hören wir noch einmal ganz kurz rein. Der Trend ist offensichtlich. Krisen werden immer öfter von Expertinnen und Experten statt von Freunden oder der Familie aufgefangen. Manche Menschen haben schlicht niemanden, mit dem sie reden könnten, oder sie trauen sich nicht, ihr Umfeld hinter die Fassade blicken zu lassen. Sie gehen nicht wegen einer psychischen Erkrankung zu einem Psychologen oder einer Psychiaterin, sondern weil diese ihnen zuhören. Kein Wunder also, nehmen die Behandlungen Jahr für Jahr zu. Wir sind alle umgeben von Menschen und trotz viel Aufmerksamkeit und Liebe sind wir doch oft innerlich allein und unverstanden. Genau aus diesem Grund hat uns Gott Jesus geschickt, für uns aufmerksam zu machen, dass Gott uns wollen hat, uns bedingungslos annimmt und uns liebt und uns immer sieht, auch wenn wir bei Menschen zu kurz kommen. Und darum ist der Paulus so begeistert von dem Jesus und seiner Botschaft. Mit Gott als seinem väterlichen Gegenüber erlebt er eine Freiheit, die sein ganzes Leben reich macht. Darum fordert uns der Paulus auf, uns Gott zuzuwenden und ihm unsere Sorgen und Nöte anzuvertrauen. Wir sollen Gott aber nicht nur unsere Bitten bringen, sondern auch danken für alles Gute, was wir schon bekommen haben. Aber es ist schwer, sehr schwer, Gott zu danken, weil wir echte Sorgen machen. Weil ich zum Beispiel Krebs habe oder mein Kind kein Interesse hat an Schule oder weil meine Freundin mich verletzt hat. Oder weil ich Probleme in der Ehe habe oder mit den Finanzen, die mich drohen zu ersticken. Das Alte und das Neue Testament kennen einen speziellen Ausdruck für das Danken aus der Not heraus. Im 116. Psalm zum Beispiel steht: Dir will ich ein Dankopfer bringen. Anrufen will ich den Namen des Herrn. Können zu danken, ob schon mein Lebensweg durch ein dunkles Tunnel führt, ist wirklich ein Opfer. Aber eins, das Gottes Vaterherz tief berührt und wenn er uns mit seiner Liebe, seinem Trost besonders näher kommen will. Danken für das Gute in Not ist schwer, sehr schwer, aber nicht unmöglich. Viele von unseren tiefsten und bekanntesten Lieder aus dem Kirchengesangbuch sind entstanden in Zeiten von grösster Not und Entbehrung, wie wir uns heute gar nicht vorstellen können. Liebe Gemeinde, unsere Lektion im Lehrprozess zur Gelassenheit heisst nach dem Paulus: Wenn wir mit negativen Umständen konfrontiert werden, können und müssen wir uns entscheiden, ob wir für das Problem beten wollen oder uns lieber Sorgen machen wollen. Und jetzt kommen wir zu Gottes Seite, die im Vers 7 beschrieben wird. Und der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Eine andere Übersetzung fängt den Satz so an: Wenn ihr dies tut. Moment. Ja, was sollen wir tun? Uns eben nicht sorgen, sondern bewusst entscheiden, Gott unsere Anliegen zu bringen. Und dann werden wir Gottes Frieden erleben. Mit seinem Sturm, der unsere Gedanken beruhigt und hoffnungsvoll stimmt. Denken wir daran, was uns der Paulus lehrt. Gottes Frieden folgt auf unsere Entscheidung, uns Gott zuzuwenden. Jetzt kennt ihr aber vielleicht Situationen, wo ihr eure Sorgen bewusst Gott abgegeben habt. Und siehe da, 10 Minuten später, haben sie euch schon wieder eingeholt. Ich denke da an eine Mutter, die ich kenne, die 2 Töchter hat in den berühmten Sturm- und Drangjahren. Und die sich einfach nicht können, die Sorgen abschütteln, einmal in einer Nacht. Sie hat nicht können schlafen. Und nachdem die Frau, die in einer schlaflosen Nacht x-mal gebetet hat und gegen die gleichen Sorgen und Horrorvisionen über ihre Teenie-Töchter vor sich gesehen hat, da hat sie ihre müde Knochen aufgerafft, ist am Schreibtisch gesessen und hat mal angefangen, alle positiven Ansätze aufschreiben, die sie im letzten Jahr an ihren Töchtern konnte beobachten. Als sie die Liste dann angeschaut hat, hat sie Gott von Herzen können danken, dass er trotz allem Chaos bei ihnen, bei ihren Kindern dran ist. Und dann hat sie das Licht gelöscht und hat doch Schlaf gefunden. Oder Paulus scheint solche Nächte gekannt zu haben. Im gleichen Kapitel von unserem Predigtext schreibt er im nächsten Vers: Im Übrigen, meine Geschwister, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist. Ja, liebe Gemeinde, es ist schwer, unsere Gedanken zu kontrollieren. Aber genau das erwartet Gott von uns, für das sie Frieden in uns einziehen kann. In den Sprüchen haben wir gelesen, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir werden schlussendlich, was wir denken. Also unsere Gedankenwelt, nicht unsere Umstände, bestimmen letztlich darüber, ob wir zufrieden sind. Unsere Gedanken, nicht so sehr unsere Ehepartner, Kinder, Arbeitsumstände, Wirtschaftskrise und so weiter entscheiden über unsere innere Gelassenheit. Diese Wahrheit ist in den letzten Jahrzehnten wieder neu entdeckt worden. Und unzählige Bücher sind geschrieben worden, im säkulären wie im kirchlichen Sektor, über die Kunst vom positiven Denken, die zum Üben auffordern, was das Beherrschen von unseren Gedanken betrifft. Ich habe das Wort Üben bewusst betont, liebe Gemeinde. Weil auch der Paulus von seinen Philippen nicht erwartet hat, dass sie ihre Sorgen von einem Tag auf einen anderen ablegen könnten. Es ist ein Lehrprozess mit vielen Übungsphasen, die zum Ziel von Gelassenheit und Zufriedenheit führen kann im Leben. Es braucht Übung, sich zu entschließen, unsere Sorgen an Gott abzugeben und konkret Lehre zu bitten. Es braucht Übung, den Entschluss zu fassen, nicht in Selbstmitleid zu versinken, sondern dankbar zu sein und Gott als Dank ein Opfer zu bringen. Es braucht Übung, sich mit dem Positiven zu beschäftigen und Sterne im Blick zu bekommen, anstatt auf den Dreck zu starren. Einer, der zu diesem ganzen Thema enorm viel zu sagen hat, ist der Samuel Koch. Ich muss da noch schnell erwähnen, weil ich kürzlich sein 3. Buch ist mir wieder in die Hände gekommen, das ironischerweise heisst «Steh auf, Mensch!». Der Samuel Koch, den ich nicht kenne, ist der, der mal bei «Wetten, das» in einer Wette Querschnitt genannt wurde. Vorher ein wunderbarer Athlet gewesen, Kunstturner und seitdem im Rollstuhl. Er weiss, was es heisst, nicht aufzugeben, dran zu bleiben und zu üben. Im Gespräch mit dem Professor Hüter, dem Hirnforscher, kommt er in seinem Buch kommt ganz deutlich heraus, dass wir Menschen nicht als Memmen gedacht sind, sondern als Wesen, die sich mit Gottes Hilfe dem Leid und den Sorgen stellen können und daran wachsen. Ein kleiner Auszug vom Samuel noch zum Schluss. Steh auf, Fähigkeiten werden im Laufe des Lebens erworben. Durch Erfahrung, Nachahmen, Scheitern. Es ist eigentlich egal, wie genau man sie erlernt. Das Wichtigste ist, man kann sie erwerben und verändern. Blöderweise lernt man Durchhalten wohl nur durch Durchhalten. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Wenn ich Gott um Geduld bitte, schenkt er mir nicht einfach auf wundersame Weise die begehrte Engelsgeduld, sondern er schickt mir netterweise eher Situationen, in denen ich Geduld lernen darf. Leidvolle Erfahrungen und Schmerzen gehören einfach zum Leben dazu. Sie sind unvermeidlich. Man kann ihnen nicht entkommen. In dem Moment, in dem man sie erlebt, fühlen sie sich schmerzhaft und negativ an. Aber das hat vielleicht gar nicht so viel zu sagen. Amen.